Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schon wieder dieser Wechsel von Normalzeit auf Sommerzeit. Angekündigt, aber dann doch überraschend, zumindest für unseren Biorhythmus. Auch diese Sendung kommt eine Stunde früher, nicht nach der Uhr, aber nach dem Zeitgefühl. Die Zeitumstellung 1980 mit hohen Erwartungen europaweit gestartet, scheint wenig messbaren Nutzen gebracht zu haben, aber werden wir sie je wieder los? Auch wenn andere Fragen weltpolitischer Art sich derzeit in den Vordergrund drängen, bleibt dies doch ein Aufregerthema. Das wollen wir in unserem Forum von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchten. Dazu begrüße ich im Studio Anna Cavazzini, Mitglied des Europäischen Parlaments, Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Professor Dr. Med Ingo Fietze ist Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums der Charité hier in Berlin. Und Frank Vollmert ist bei mir, Mitglied der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, Anna Cavazzini, EU-Lieferkettengesetz, Rechte des Verbrauchers auf Reparatur, Strafzölle auf Gasimporte aus Russland. Alles Themen, mit denen Sie sich derzeit intensiv befassen. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, spielt eigentlich das Thema Zeitumstellung für Ihre Kolleginnen und Kollegen im Parlament derzeit überhaupt eine Rolle?
Aktuell spielt das Thema, glaube ich, nicht die allergrößte Rolle, aber das hat erstens natürlich mit der Weltlage zu tun, zweitens aber auch damit, dass wir unsere Arbeit im Europäischen Parlament eigentlich schon gemacht haben. Wir haben bereits darüber abgestimmt, und zwar schon 2019 im März, bevor ich überhaupt gewählt wurde. Und der Ball liegt jetzt bei den Mitgliedstaaten, bei dem Rat. Das heißt, eigentlich können wir im Europaparlament gerade gar nicht so viel tun. Dementsprechend ist das Thema nicht mehr so stark auf der Agenda. Aber wie Sie natürlich im Eingangsstatement auch gesagt haben, immer wieder, wenn die Zeit umgestellt wird, dann fragen wir uns Abgeordnete natürlich schon, wie geht es denn jetzt weiter? Wo hakt es denn bei den Mitgliedstaaten?
Und das ist eines der vielen Beispiele, wo es zwischen Parlament und Kommission und Europäischem Rat dann immer wieder auch zu einem gewissen Fingerhakeln kommt. Wir werden vielleicht darauf noch zurückkommen. Zweimal im Jahr mindestens, Ingo Fietze, werden Sie von den Medien angefragt, im März und im Oktober. Sie müssen eigentlich diesem ständigen Wechsel von Winter- und Sommerzeit dankbar sein, sonst käme das Thema Schlafen und was es mit uns macht eigentlich nie so richtig in die Medien.
Könnte man denken, ja. Ich bin es eher leid, das Thema, muss man ehrlich sagen. Also ich würde liebend gern über andere Schlafthemen sprechen, Schlaf unserer Kinder und Jugendlichen, der immer schlechter wird und so weiter. Aber tatsächlich ist es natürlich ein Aufhänger, ja, und aber gar kein unberechtigter. Sagen wir mal so, der Switch von der Sommerzeit zur Winterzeit, den vertragen wir etwas besser als gerade den jetzt von der Frühjahrszeit in die Sommerzeit oder Winterzeit in die Sommerzeit. Und daher kann man gern zu diesem Zeitpunkt, also jetzt, bei diesem Wechsel darüber sprechen, weil er tatsächlich Probleme machen kann. Der zweite Wechsel ist eher nicht so dramatisch.
Vielleicht werden wir ja auch mit diesem Thema noch ein paar andere Schlafthemen heute ansprechen können. Frank Vollmert, manche unserer Hörerinnen und Hörer werden sagen, naja, welchen Zusammenhang gibt es eigentlich zwischen der politischen Arbeit in einer Berliner Bezirksverordnetenversammlung und der Zeitumstellung? Doch ein Thema, das Ihnen besonders wichtig ist, nämlich Schule beginnt zu früh, das wird ja gerade an so einem Wechsel besonders sinnfällig.
Ja, absolut. Uns war das Anliegen, einen späteren Schulbeginn bei uns in Friedrichshain-Kreuzberg zu probieren, sehr wichtig. Weil wir sind ja oftmals Transmissionsriemen der politischen Anliegen aus der Bevölkerung. Eltern erzählen von unausgeschlafenen Kindern, Lehrerinnen von unmotivierten Kindern in den frühen Morgenstunden. Und die wissenschaftliche Analyse ist ja eigentlich eindeutig in diesem Bereich, nämlich die, dass Kinder und Jugendliche generell zu wenig schlafen, als auch der frühe Schulbeginn sich negativ auf die Leistungsfähigkeit, Motivation und Konzentrationsfähigkeit auswirkt. Und wir haben als Bezirksparlament durchaus Vollmachten und Vorschlagsrechte und deswegen haben wir diesen Antrag formuliert. Und er ist leider derzeit noch in der Warteschleife wegen der Pandemie.
Wir werden natürlich noch darüber sprechen, ob es gerade wegen solch einer Zeitumstellung dann besondere Aktivitäten geben kann, weil eigentlich ist das ja ein Thema, das das ganze Jahr über eine Rolle spielt. Wenn Schüler zu früh in die Schule müssen, dann müssen sie das ja nicht nur dann, wenn plötzlich gefühlt 7 Uhr ist statt 8 Uhr. Wir merken also, wir haben schon gehört von Herrn Fietze, eigentlich würde er gerne über andere Themen reden, aber dieses Thema bleibt auf der Agenda. Wir haben von Frau Cavazzini gehört, ja, wir haben unsere Arbeit doch eigentlich schon gemacht, und wir haben eben auch noch mal gehört, eigentlich gibt es schon genügend Studien, warum bewegt sich nichts? Was haben Sie für einen Eindruck? Drehen wir uns ständig im Kreis oder ist das Thema auch so tiefgründig, so komplex, dass wir uns damit so lange beschäftigen mussten, so lange beschäftigen müssen? Anna Cavazzini.
Wir sehen ein Problem in der Europäischen Union, was wir bei manchen Themen haben, nämlich dass sich Mitgliedstaaten halt einfach nicht einigen. Also es ist nicht das erste Thema, das so läuft, dass wir im Europäischen Parlament eine Einigung hinbekommen und dann aber die Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben. Beim Thema Zeitumstellung ist das zum Beispiel so, dass diese Staaten, die ja in den Randlagen sind, wie Portugal und Griechenland, eigentlich die Zeitumstellung gar nicht abschaffen wollen. Dann gibt es andere Staaten, die gesagt haben, eigentlich wollen wir es, aber wir wollen trotzdem uns mit unseren Nachbarn koordinieren und haben dann noch keine Lösung gefunden. Also wie es oft in der Europäischen Union ist, es ist einfach ein bisschen kompliziert, weil es divergierende Interessen gibt. Ich finde es dennoch, ehrlich gesagt, schade, weil wir wissen ja alle, wo das ganze Thema auf der europäischen Ebene herkam. Es gab diese Konsultationen, da haben sich eben eine überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Der damalige Kommissionspräsident hat es auch sozusagen versprochen, politisch versprochen. Wir im Europäischen Parlament haben dafür gestimmt, die Zeitumstellung abzuschaffen. Und dann ist es halt ein bisschen frustrierend und trägt, glaube ich, unterm Strich auch so ein bisschen zu so einer Europamüdigkeit bei, wenn wir da nicht liefern. Und das ärgert mich sozusagen daran, dass sich da die Mitgliedstaaten nicht einigen können, weil es das Versprechen gab und jetzt liefern wir nicht.
Wobei wir natürlich dazu sagen müssen, überwältigende Mehrheit, tatsächlich 84% waren für die Abschaffung der Zeitumstellung, aber es haben sich 4,6 Millionen Menschen daran beteiligt. Es gibt ein paar mehr Europäerinnen und Europäer in der Europäischen Union, aber es muss ja auch erstmal jemand dazu kommen, zu sagen, ich beteilige mich und ich habe dazu eine Position, eine Meinung. Nun kann ich mir ja gut vorstellen, dass jeder eine Meinung schon dazu hat. Wie nehmen Sie das eigentlich wahr? Ist die tatsächlich aus dem Bauch heraus oder ist die begründet? Wie sehr sind wir, was unser persönliches Zeitempfinden angeht, eigentlich Experten unserer selbst?
Sicherlich zu wenig. Ja, das hat auch damit zu tun, dass wir so Schlaf-Wach-Rhythmen und alles, was damit zusammenhängt, noch nicht einfach und sexy genug messen können, aber genau dazu. Weiß man ja immer, wenn es um Thema Schlaf geht, dann denkt man immer, ach, alles kompliziert und Schlaflabor und hin und her. Es gibt aber schon viele Wearables und Gadgets, mit denen man ganz gut messen kann, aber sie sind noch nicht genau genug. Aber man könnte sie dafür einsetzen, um die Awareness zu, vielleicht noch ein bisschen, nicht zu wecken, aber noch ein bisschen genauer oder zu schärfen, sagen wir so. Weil eins kann ich bestätigen, wenn man einen Tag des Schlafes macht, wo man aufklären möchte über Schlaf und Schlaflabor und alles, was da so passiert, und dann kommt die Bevölkerung zu Besuch, der Stand oder das, was am meisten abgefragt oder genommen wird, ist der Fragebogen zum Morgen- oder Abendtyp. Also das heißt auch irgendwie in der Gesellschaft oder gerade auch unter Jugendlichen ist dieses Thema innerer Rhythmus, bist du eine Lerche, bist du eine Eule, was ist da los? Das ist schon populär, ja. Und das kann man aus meiner Ansicht auch nutzen. Und das müssen wir auch nutzen, denn wir haben auf der anderen Seite das irgendwie gesellschaftlich geprägte Vorurteil, nein, nicht Vorurteil, aber das gesellschaftlich geprägte, die gesellschaftlich geprägte Meinung, dass wir ja gern Sommer, Sonne und helles Licht mögen. Und gerade in der Sommerzeit, wir sind gerne draußen an der frischen Luft, wir mögen, wenn wir abends dann noch grillen oder was auch immer machen. Und nennen das ja auch schon, nennen, deswegen ist die Sommerzeit unter den Jugendlichen oder der Bevölkerung irgendwie, ich nenne es mal beliebt. Und vielleicht aus diesem Grund oder warum auch immer, das ist auch so ein Problem der ganzen Geschichte, zumindest in Deutschland wird die andere Zeit Winterzeit genannt. Und es ist nicht die Winterzeit, es ist eigentlich die Normalzeit. Und ich sage mal, die Tiere, also wir haben ja innere, wir haben ja Clock-Genes sozusagen, Uhrengene in uns, die prägen ja unseren Rhythmus. Und wir sind Menschheit geworden oder wir sind zu dem geworden, was wir heute sind, weil wir immer in einer normalen Zeit, in der wir halt uns aufhalten, gelebt haben. Und wenn wir da künstlich hin und her schieben, dann kommt es denn zu den Folgen vorüber, wir vielleicht noch sprechen werden, dass es nicht gesund ist.
Also wobei mich natürlich interessiert, was ist eigentlich eine normale Zeit? Eigentlich müsste es die Zeit sein, wo an jedem Ort dann um 12 Uhr die Sonne im Zenit steht. Und wir haben aber nicht 360 Zeitzonen, sondern wir haben wesentlich weniger. Darauf kommen wir, glaube ich, auch noch zu sprechen, weil auch das Gebiet, in dem die mitteleuropäische Zeit gilt, ja sehr breit ist. Das ist ja eben auch schon angesprochen worden. Aber eine Frage würde ich gerne noch nachschieben, weil Sie das schon angesprochen haben. Bin ich eigentlich ein Morgentyp, ein Abendtyp? Bin ich eine Lerche, bin ich eine Eule? Da gibt es ja viele, die sofort sagen, ja, das ist vielleicht auch die Ausrede dafür, dass ich abends früher die Party verlasse oder morgens nicht so richtig wach werde. Wie sieht das denn mit der Normalverteilung aus? Sind die meisten Menschen eher in der Mitte oder geht es wirklich in diese Extreme?
Nein, es geht nicht in die Extreme. Und das ist auch wichtig, dass man das mal mitteilt. 70% aller sind, sage ich mal, normalos, also Indifferenztypen nennen wir das. Und 30% sind halt die Extreme. Und das sind dann die Eulen und Lerchen. Ja.
Frank Vollmert, wenn man, weil wir das eben gerade angesprochen haben mit den Eulen und den Lerchen, es könnte ja auch Menschen geben, die sagen, ich bin aber morgens so besonders aktiv und dann soll ich eine Stunde warten, bis ich in die Schule gehe. Wie ist das denn? Sie haben davon gesprochen, dass Sie natürlich auch viele Reaktionen aus der Bevölkerung bekommen haben. Wie waren denn da die Reaktionen? Haben die meisten gesagt, ja, oh super, später anfangen ist richtig?
Wenn man auf politische Vorhaben Resonanz bekommt, überwiegt in der Regel die Kritik. Positive Wortmeldungen sind grundsätzlich in der Minderheit. Das ist so. Das ist auch vollkommen okay. Was aber bei der Kritik bei mir vor allem hängen geblieben ist, ist auch ein Gefühl von, wir haben das auch geschafft, warum nicht auch die? Wir verschenken doch keine Stunde am Tag. Und auch vor allem die Unkenntnis, wie der Biorhythmus von Heranwachsenden eigentlich ist. Und es würde eigentlich dem Biorhythmus der Kinder und Jugendlichen entsprechen, später mit dem Schulbeginn anzufangen. Und von daher ist das Vorhaben eigentlich auch wichtig. Für mich ist es auch ein Stück Bildungsgerechtigkeit den Leuten oder den Kindern gegenüber, die morgens schlecht in die Schule kommen, die Schwierigkeiten haben, in den ersten zwei Schulstunden dem Unterrichtsstoff zu folgen oder sogar Prüfungen oder Klausuren zu absolvieren. Und deswegen haben wir diesen Antrag gestellt.
Ich habe mal als dritte Fremdsprache Französisch in der 0. Stunde um 7.15 Uhr gehabt. Und die Alternative war dann, an anderen Tagen es in der 7. Stunde um 13.15 Uhr zu machen. Ich habe so oder so eigentlich nicht wirklich gut Französisch gelernt. Ich will gleich noch mal wissen, ob das ein spezifisch deutsches Thema ist, Anna Cavazzini, oder wenn Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Parlament sprechen, ob das sozusagen flächendeckend ein großes Thema ist. Wann ist zu früh, wann ist zu spät, wie müssen wir die Zeit richtig einstellen?
Wenn man sich die schon angesprochene Konsultation anschaut, sieht man eben, und das hatten Sie auch erwähnt, dass vor allen Dingen Menschen aus Deutschland, aber auch irgendwie Luxemburg, Österreich und so weiter mitgemacht haben und aus anderen Staaten viel, viel weniger. Aber das kann verschiedene Gründe haben. Das kann auch einfach sein, dass es sozusagen in Deutschland breit beworben wurde, in den anderen Staaten nicht. Also ich glaube, das ist nicht so besonders aussagekräftig. Ich glaube, dass vor allen Dingen für die Länder, die vom Tourismus leben, also eben die südeuropäischen Länder, dass die einen großen Wert darauf legen, die Sommerzeit beizubehalten. Und dann die nordischen Länder, wo es halt dann auch irgendwie ein bisschen dunkler ist im Winter, dann auch nochmal eine andere Meinung dazu haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir im Europaparlament uns täglich mit dem Thema beschäftigen. Und es ist auch nicht so, dass ich sehr, sehr viele Bürgerinnen-Anfragen oder so zu dem Thema bekomme. Ich glaube sozusagen, dass im Europäischen Parlament eine große Einigkeit besteht, dass wir die Zeitumstellung abschaffen wollen. Also politisch ist das im Parlament eigentlich eine Einigkeit. Aber ich glaube, dass man die Menschen in den einzelnen Ländern und die Regierungen haben da schon auch nochmal unterschiedliche Ansichten zu.
Im Forum geht es heute um die zweimal jährlich stattfindende Zeitumstellung von Normalzeit auf Sommerzeit. Wir haben schon gehört, Winterzeit ist eigentlich despektierlich. Und wieder zurück. Mit dabei sind Anna Cavazzini von den Grünen im Europäischen Parlament, Frank Vollmert für die SPD in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg und Ingo Fietze, Schlafmedizinisches Zentrum der Charité. Fördern kommt von fordern, hat einer meiner Lehrer immer gesagt. Also müssen wir mal ganz kurz sagen, wieso kommt es eigentlich zu diesen ganzen unterschiedlichen Zeiten in Europa, also in Großbritannien eine andere als in Deutschland. Die Normalzeit war immer ein Kompromiss, beschlossen 1884 in Washington. Der Längengreis 0 geht durch das Observatorium in Greenwich in London. Jeweils 15 Längengrade umfasst eine Zeitzone theoretisch. Der Längengrad, der für uns entscheidend und für unsere Zeit entscheidend ist, geht durch Görlitz. Da sind wir hier in unserer Region gar nicht so weit weg. Der 13. Längengrad geht etwa durch Kaput am Schwielosee. Also wir sind da doch gut in der Mitte. Aber unsere Zeitzone reicht vom westlichsten Zipfel Spaniens bis zur Ostgrenze Polens. Ist das zu dickbauchig, Anna Cavazzini? Hat man auch mal darüber nachgedacht, ob vielleicht das ein oder andere Land die Zeitzone wechselt? Oder ist das kein Thema gewesen in diesem Zusammenhang?
Also was wir im Europäischen Parlament diskutiert hatten, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass sich die Zeitzonen sozusagen so ein bisschen neu zusammensetzen. Also dass man den einzelnen Mitgliedstaaten es eben überlässt, ob sie bei der Winterzeit oder bei der Sommerzeit bleiben wollen, aber dass sie sich mit den Staaten, mit den Nachbarstaaten außenrum ein bisschen koordinieren. Und dann hätte man natürlich auch sagen können als Kompromiss, haben wir jetzt vielleicht dann 4 Zeitzonen, weil so ist es einfacher, dass sich die Staaten auf was einigen. Also das wurde in der Tat als ein Kompromissvorschlag mal diskutiert, aber hat sich bisher nicht durchgesetzt. Also ich glaube, man kann schon darüber reden. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, finde ich, auch als Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, dass wir die Integrität des europäischen Binnenmarktes gewährleisten. Also dass wir nicht einen riesen Flickenteppich haben und jedes Land irgendwie in seiner eigenen Zeitzone ist oder umstellt und nicht umstellt, sondern dass wir schon natürlich auch einen Mehrwert davon haben, wenn Zugfahrpläne und was auch immer, Fernsehsendungen oder was auch immer, wir sind ja in einem gemeinsamen europäischen Raum, dass das so ein bisschen abgestimmt ist.
Ja, aber Irland und Portugal sind in der Zeitzone mit dem nicht mehr EU-Mitglied Großbritannien. Andere, die auch nicht in der EU sind, sind in der mitteleuropäischen Zeitzone. Also da gibt es ja noch mal einen zweiten Abstimmungsbedarf, nämlich mit den Ländern, die nicht in der EU sind und die, wie die Schweiz zwischenzeitlich mal gesagt haben, es gab da auch mal eine Volksinitiative, wir kümmern uns nicht darum und warten nicht auf die Europäische Union, weil wir in anderen Bereichen müssen wir so ungeheuer viele Gesetze automatisch übernehmen. Da könnten wir vielleicht doch wieder eine Insel werden wie 1980, als um sie herum alle die Sommerzeit einführten, nur die Schweiz und Liechtenstein nicht, übrigens Jugoslawien auch nicht. Ich will an der Stelle doch noch mal fragen, weil wir natürlich, weil ich das eben angesprochen habe mit der Normalzeit und so, wie ist das eigentlich, ist tatsächlich Licht und Dunkel das Entscheidende für unsere Zeitwahrnehmung? Also wenn die Menschen, die in Ostpolen leben, wesentlich früher hell haben als die in Galizien, in Spanien, hat das irgendwelche Auswirkungen oder sind wir heute auch durch das künstliche Licht, durch die Städte, durch die Lichtverschmutzung ohnehin schon anders determiniert?
Na, wir sind nicht anders determiniert. Wenn wir das wären, dann würden wir, egal unter welchen Lichtverhältnissen oder an welchen Zeitpunkt wir schlafen, immer qualitativ und von der Länge her fantastisch schlafen. Aber das machen wir nicht. Ich darf vielleicht kurz ergänzen, ich habe 2 Zahlen mitgebracht. Es sind tatsächlich die Extremer, die in Europa das Problem machen. Ne? Wenn in der Sommerzeit geht praktisch in Spanien die Sonne dann erst um 10 Uhr auf. Und in der Winterzeit geht die Sonne in Polen schon um 3.40 Uhr auf oder 3.30 Uhr. jeder, der ein sensibler Schläfer ist oder schlecht schläft, der weiß, wenn der Vollmond da ist oder wenn morgens um 3 die ersten Sonnenstrahlen von außen reinscheinen, dann ist die Nacht vorbei oder nicht mehr so ruhig. Das Licht macht schon was mit uns. Ja? Es ist einfach so, man muss wissen, ich schlafe dann qualitativ am besten. Und das gilt für jung und alt, wenn ich zwischen 22 und 6 Uhr in einer komfortablen Umgebung, und dazu gehört dann auch, dass da kein Licht scheint, schlafen darf. So ist unser Körper getaktet. Einfaches letztes Beispiel noch, wenn das Licht keine Rolle spielen kann, wie zum Beispiel bei Blinden. Es gibt blinde Menschen, die keine Lichtwahrnehmung haben, die verlieren ihren Schlaf-Wach-Rhythmus. Und daran sieht man, wie wichtig Licht dunkel ist, um unseren 24-Stunden-Rhythmus zu takten. Ja.
Aber was ist dann mit Ländern, die beispielsweise wesentlich längere Sommertage und wesentlich kürzere Wintertage haben? Schließlich Schweden ist auch Mitglied der Europäischen Union und Nordschweden, oder denken wir an Norwegen. Da hat man den Eindruck, die Menschen kommen im Sommer gar nicht zum Schlaf und holen das dann alles im Winter nach.
Ja, medizinisch gibt keine Statistiken, dass dort oben im Norden irgendwie schlechter geschlafen oder schlechter gelebt oder die Lebenserwartung sich ändert. Das ist tatsächlich gar nicht nachgewiesen. Ich würde mal sagen, weil genau unter diesen Bedingungen, die dort oben herrschen, ja immer gelebt und gearbeitet wurde, mag sich tatsächlich in den Uhrengenen, wie wir es sagen, oder gerade in dem Schlaf-Wach-Verhalten, in verschiedenen Regionen sich verschiedene Phänotypen gebildet haben. Also Phänotypen ist, ne, wie der Körper reagiert auf äußere Einflüsse zum Beispiel. Aber da gibt es einfach zu wenig Forschung zu. Ja.
Wir haben das Thema immer mitdenkend, beginnt die Schule zu früh. Und da gäbe es ja auch die Möglichkeit zu sagen, naja, im Winter fängt sie zu einer anderen Zeit an als im Sommer. Immanuel Kant hat seine Vorlesungen in Königsberg, gut, das ist ziemlich im Osten, da ging die Sonne immer sehr früh auf, seine Vorlesungen morgens um 5 begonnen im Sommer und um 6 im Winter. Da war es im Winter aber auch dunkel. Ist das eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, weil vielleicht die Schülerinnen und Schüler eben diesen Unterschied von Sommer und Winter, auch was ihre Aufmerksamkeit angeht, sehr stark wahrnehmen?
Also Herr Kant ist bewundernswert und vor allem seine Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das waren nicht viele.
Die den Weg zu diesen Uhrzeiten zu ihm gefunden haben. Wie man einen späteren Schulbeginn ausgestaltet, ist zweitrangig. In der Vorbereitung zu dem Antrag habe ich auch gelesen, dass Schlafforscherinnen auch dafür plädieren, das Tageslicht auf dem Schulweg zu nutzen, um die innere Uhr einfach mit dem Tagesablauf zu synchronisieren. Von daher bin ich da offen. Mir geht es vor allem darum, dass dieses Thema den Weg in die breitere Öffentlichkeit findet, vor allem auch in die Schulgemeinschaft, um verschiedene Wege auszuprobieren. Es gibt wenige Beispiele in Deutschland, die unterschiedliche Wege genommen haben. Es gibt die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in der Oberstufe selbst wählen können, wann sie an ausgewählten Tagen zur Schule kommen, um 8 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens. Es gibt der Versuch, klassenübergreifend eine feste Schulzeit einzuführen, die später ist und für viele Schülerinnen und Schüler gelten sollte, aus wissenschaftlicher Sicht oder der Notwendigkeit, für welche Schulklassen man es nehmen würde, wären zum Beispiel die ab 12-Jährigen, weil mit Beginn der Pubertät sich der Schlafrhythmus stark ändert. Das Bedürfnis zu schlafen tritt später ein. Das könnte man auch auf diese Zielgruppe erstmal konzentrieren. Also viele Wege führen nach Rom und ich will am Anfang nichts ausschließen.
Aber dann würde ich doch gerne nochmal danach fragen, weil wir natürlich, wenn wir sagen, wir stellen die Uhr um oder wir stellen die Uhr nicht um, wir beginnen allgemein mit vielen Dingen früher oder später. Also das ist ja etwas, was noch auch nochmal völlig unabhängig ist von der konkreten Frage der Zeitumstellung. Aber spielt da tatsächlich das Lebensalter eine Rolle? Es gibt so diese Vorstellung, naja, alte Menschen werden immer automatisch früher wach. Entwickeln wir uns quasi von der Eule zur Lerche und hat das möglicherweise ja entwicklungsgeschichtlich mit dem Menschen auch gute Gründe?
Ob das gute Gründe, es wird sicherlich gute Gründe gegeben haben, sonst hätte es die Biologie so nicht eingerichtet, aber es ist tatsächlich so, wir werden als Lerchen mehr oder weniger geboren, werden dann im Adoleszentenalter zur Eule und im späteren Alter, ab dem 65., 70. Lebensjahr, wieder zur Lerche. Ja, das ist so. Und das ist auch ein Grund, warum man sagt, gerade was die Schule betrifft, je älter die Schüler werden, desto mehr macht es Sinn, dass sie tatsächlich später anfangen. Und übrigens in dem Zusammenhang auch noch eine gute Nachricht. In den USA gibt es ja schon einzelne Bundesstaaten, die das umgesetzt haben. Und als Schlafmediziner würde ich sagen, das birgt natürlich auch die Gefahr, dass die Jugendlichen sagen, wow, dann kann ich ja jetzt ja noch ein, zwei Stunden länger Serien schauen, chatten, was auch immer. Es hat sich gezeigt, dass sich tatsächlich die Schlafzeit um eine halbe Stunde verschoben hat nach hinten. Also sie sind tatsächlich etwas später ins Bett gegangen, aber eben nicht eine Stunde oder mehr. Also es hat sich tatsächlich eher zum Guten gewendet. Sie haben eine halbe Stunde Schlaf gewonnen.
Ja, ich würde gerne an der Stelle nochmal Anna Cavazzini fragen, nochmal nach diesen Erfahrungen, die Sie auch im Europäischen Parlament machen, mit den ganz unterschiedlichen ja, kulturellen Kontexten. Wir kriegen ja jetzt im Moment immer gesagt, naja, im Zeichen des Klimawandels, wenn es in Berlin so heiß wird im Sommer, nehmt euch ein Beispiel, macht Siesta und macht kurzen Schlaf am Mittag und dann könnt ihr am Abend vielleicht wieder einigermaßen wach sein. Gibt es gerade bei den Themen, die wir jetzt eben auch besprochen haben, gibt es da tatsächlich nochmal, also unabhängig von dem, was die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Entscheidung da formuliert haben, deutliche Unterschiede?
Also grundsätzlich gibt es natürlich so ein paar, sag ich mal, kulturelle Unterschiede im Europäischen Parlament oder dass man eben merkt, dass Abgeordnete aus dem Staat oder aus dem Staat kommen. Ein Beispiel ist jetzt irgendwie, weiß nicht, die Fischereipolitik. Das ist natürlich irgendwie für spanische oder Abgeordnete oder portugiesische Abgeordnete ein ganz anderes Thema als für uns. Man merkt es teilweise auch in der Diskussionskultur oder auch so ein bisschen, wie Meetings gestaltet werden. Aber das ist eigentlich das, was das Europäische Parlament auch so spannend und so interessant macht. Ich glaube, bei dem Thema Zeitumstellung ist es so, dass wir damals schon eine überwältigende Mehrheit eigentlich dafür hatten. Und dass ich, wenn ich jetzt mit Kolleginnen und Kollegen spreche, eher so dieses Gefühl habe, was ich am Anfang auch versucht habe auszudrücken, so wir haben das jetzt beschlossen und eigentlich ist es uns als Abgeordnete fast schon so ein bisschen unangenehm, dass jetzt nichts passiert und Bürgerinnen und Bürger warten darauf. Also das ist eher so ein bisschen das, was ich wahrnehme, wenn ich jetzt mit Kolleginnen und Kollegen über dieses Thema spreche. Aber insgesamt gibt es ganz viele andere Beispiele, wo ich schon sehe, dass ja, kulturelle Hintergründe auch eine Rolle spielen, aber das finde ich eigentlich faszinierend und macht europäische Politik nicht interessant.
Aber was waren jetzt denn eigentlich für die Mehrheit im Europäischen Parlament die entscheidenden Argumente? Waren es wirtschaftliche Argumente? Waren es Argumente, sozusagen, wir müssen eine einheitliche Lösung finden? Man könnte ja durchaus sagen, liebe Leute, zweimal im Jahr die Zeit umzustellen. Na, es gibt doch eigentlich kompliziertere Dinge und die Uhrmacher freuen sich. Beziehungsweise heute geht das ja auch alles schon längst digital. Also waren es hauptsächlich Bildungsgründe? Was sind die Argumente, die Sie auch jemand, also die für diese Entscheidung ausschlaggebend waren, die gesagt werden können gegenüber Leuten, die sagen, lasst es doch so, wir machen das doch erst seit 1980.
Also, wie gesagt, ich muss nochmal zu Protokoll geben, dass ich noch nicht gewählt wurde, als wir diese Entscheidung getroffen haben. Aber was mir natürlich von meinen Kolleginnen und Kollegen berichtet wird, die schon länger dabei sind, ist, dass es natürlich einfach diese sehr große Umfrage, und das ist schon, auch wenn Sie gesagt haben, so viele haben gar nicht mitgemacht, das war aber schon eine der größten Umfragen jemals in der Europäischen Union. Und dass es halt eine Stimmung gab, okay, die Menschen in der Europäischen Union wollen das und wir sind ja sozusagen deren Vertreterin, deren die einzige direkt gewählte Institution in der Europäischen Union und wir kümmern uns darum, wenn die Menschen das wollen. Und ich glaube, warum Menschen dafür gestimmt haben, bei der Konsultation mitgemacht haben oder auch jetzt das Thema diskutieren, hat natürlich vielerlei Gründe. Ich glaube, einer ist, dass sich die Vorteile, warum eigentlich ja mal die Sommerzeit eingeführt werden sollte oder eingeführt wurde, dieses ganze Energiesparen, dass sich das eigentlich so ein bisschen Luft aufgelöst hat. Dass es sehr viele Studien gibt, die zeigen, das ist minimal, das bringt eigentlich gar nicht so viel. Und dass dann auf der anderen Seite wiederum Menschen, die feinfühlig sind, halt eher das Gefühl haben, sie haben Nachteile. Und ich glaube, so ist diese Debatte so ein bisschen hochgekocht. Und ja, ich glaube, Abgeordnete haben halt grundsätzlich richtigerweise den Auftrag zu schauen, okay, was wollen eigentlich die Menschen?
Kann ich eigentlich vorschlafen? Kann ich auch bei so einem Wechsel bei der Uhrumstellung, kann ich davor schlafen oder kann ich das nur ganz bedingt und muss sozusagen Schlaf nachholen, wenn ich ihn verloren habe?
Nein, ich kann immer für die folgenden 24 Stunden vorschlafen. Also es gibt viele Schichtarbeiter, die ich kennengelernt habe, die in die Nachtschicht gehen, die sagen, ja, anderthalb Stunden vor Nachtschicht mache ich einen Mittagsschlaf, also sozusagen den anderthalb Stunden Schlaf oder einen Powernap, so 10, 20 Minuten, und dann komme ich dann gut durch die Nacht. Also das geht. Nachschlafen kann man auch in längeren Zeiträumen, also man kann am Wochenende nachschlafen, das, was man unter der Woche an Schlaf verloren hat. Man kann aber nicht in den Urlaub fahren für 3 Wochen und sagen, ich hole den Schlaf der letzten 11 Monate nach. Das geht nicht.
Mhm. Schlafen wir Deutsche zu wenig insgesamt?
Ja, generell. Es wird weltweit zu wenig geschlafen. Also gerade in den Industrieländern. Wir schlafen 2 Stunden kürzer als noch vor 150 Jahren. Das hat viel mit Licht und Verhalten zu tun. Also das Licht war der erste Schlafkiller. Und der zweite sind tatsächlich die Medien, ja, gerade bei den Jugendlichen. In den USA sind nicht nur das Handy und das Internet schuld, sondern gerade Netflix und Co. Serien schauen. Ja, steht in den USA an erster Stelle, was den Schlaf verhindert. Weil wenn ich die erste Serie geschaut habe, möchte ich gerne weiterschauen und die zweite und dritte. Und dann kann ich nicht ausschalten und so finde ich nicht zum Schlaf. Je moderner die Gesellschaft wird, aber so ein bisschen das Problem, dann das kratzt immer am Schlaf. Und wir haben natürlich das Problem, dass der Schlaf irgendwie, also man kann mit Schlaf jeden erreichen. Ja? Auch die Europäische Union kann mit was immer, was sie zum Thema Schlaf macht, kann sich gewiss sein, da hören Millionen Menschen zu, weil schlafen tun wir alle und Probleme haben die meisten. Aber irgendwie hat der gesunde Schlaf, dieses 8-Stunden-Schlafen, hat irgendwie ein schlechtes Image. Es ist so lange wie immer noch sexy ist. Ja, ich bin Kurzschläfer, 4-6 Stunden reichen mir und damit bin ich fit. Und das ist irgendwie angesagter, als wenn jemand schlaft, jemand sagt, ich brauche meine 9 Stunden und nur damit bin ich ausgeschlafen und fit die nächsten 13 Stunden. Solange wie das noch so ist, ja, werden wir immer darüber reden müssen, warum wir eigentlich uns so schwer tun mit dem Thema und gerade auch oder Entscheidungen zu dem Thema.
Mhm. Sag doch nicht Winterzeit, das klingt so negativ, haben wir eben schon besprochen. Obwohl wir nur 5 Monate Winter und 7 Monate Sommerzeit haben, seit 1980 kontinuierlich. Ich sage es nochmal plastisch. Heute am 27. März, am ersten Tag der mitteleuropäischen Sommerzeit, ging in Berlin die Sonne um 6.53 Uhr auf. Im Osten Polens, in Białystok, war das schon um 6.14 Uhr. Im spanischen Santiago de Compostela erst um 8.26 Uhr. Alles in einer Zeitzone. Das Forum zur Zeitverschiebung mit dem Mediziner Ingo Fietze und aus der Politik Anna Cavazzini, Europäisches Parlament, und Frank Vollmert, Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain Kreuzberg. Frank Vollmert, weil Sie das angesprochen haben, Sie haben da eine Initiative gestartet in der BVV, nämlich, dass die Möglichkeit besteht, später mit der Schule zu beginnen, und dann kam Corona dazwischen. Beschreiben Sie mal, was eigentlich sozusagen der Prozess war und woran er gestoppt ist.
Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir den Antrag im Februar 2020 eingebracht. Der Antrag selbst ist dann in den Schulausschuss überwiesen worden. Gleichzeitig nahm die Pandemie Fahrt auf. Am Ende März war der erste Lockdown. Und dann war klar, unter diesen Vorzeichen wollen wir so einen Modellversuch nicht starten. Und deswegen haben wir den Antrag nachqualifiziert, wie wir sagen, und haben gesagt, bitte Schulamt, Verwaltung, fangt erst an, wenn die Pandemie vorbei ist und die Schulen in den Normalbetrieb wieder angekommen sind. Das haben wir bis heute nicht erreicht. Und deswegen steht das still und ich finde auch vernünftigerweise still. Und es kommt ja jetzt auch nochmal verschärfend hinzu. Die Kinder haben jetzt über 2 Jahre unterschiedliche Formen von Schule kennengelernt oder auch erlitten oder durchgemacht. Und gleichzeitig werden viele Kinder, die, sage ich mal, mit schwächeren Leistungen in die Pandemie hereingegangen sind, mit wesentlich schlechteren Leistungen herauskommen. Und deswegen hat eigentlich dieser Modellversuch ja nicht an Aktualität verloren, sondern eigentlich an Bedeutung gewonnen. Weil wenn wir den Kindern helfen wollen, diese sogenannten Lerndefizite aufzufangen, wäre es doch logisch und konsequent, ihren normalen oder angeborenen Schlaf- und Tagrhythmus stärker entgegenzukommen. Das wird für die Kinder, für die Eltern und für die Lehrerschaft nicht einfach, über einen längeren Zeitraum diese ganzen Defizite aufzufangen. Und man darf nicht vergessen, Kinder sind nicht Lernautomaten. Sie brauchen ihre Freizeit, sie brauchen ihre Auszeiten. Und ich finde, dann ist es auch sinnvoll, sie möglichst fit in die Schule zu schicken und nicht übermüdet oder nicht so leistungsfähig.
Was ja viele nicht wissen, in Berlin kann die Schulkonferenz jeder Schule mit einfacher Mehrheit den morgendlichen Schulunterrichtsbeginn festlegen. Also zu sagen, wir fangen um 8 Uhr an, wir fangen um 8.40 Uhr an. Sie haben wahrscheinlich einen besseren Überblick als ich. Wird das denn bereits jetzt intensiv genutzt oder haben wir eigentlich meistens 8 Uhr?
Ich habe keinen genauen Überblick. Die Verwaltung hat auch keinen genauen Überblick, weil es tatsächlich Angelegenheit jeder einzelnen Schule ist, wann sie ihren Schulbeginn organisiert. In der Regel ist es aber 8 Uhr, 8 Uhr 15. Glaube ich, wenige beginnen um 8 Uhr 45. Und so ist momentan die Ausgangslage.
8 Uhr, ist das jetzt nur, weil es eine große Konvention gibt? Was sagt der Schlafforscher zu dieser Zeit?
Also für die jüngeren Jahrgänge ist 8 Uhr eine normale Schulzeit, wenn man jetzt nicht einen extrem langen Fahrtweg hat. Es gab ja mal den Sandmann und Kinder gehen mit dem Sandmann ins Bett. Das ist genau die richtige Zeit. Und dann schlafen sie halt 9, maximal 10 Stunden.
Es gibt ihn übrigens immer noch im RBB.
Ist immer noch korrekt. Und dann darf man gerne um 6 Uhr aufwachen und dann darf man auch um 8 Uhr mit der Schule beginnen. Je älter die Kinder werden, desto später gehen sie ins Bett. Und das ist ja auch das, was uns so ein bisschen das Schlafdefizit gebracht hat bei Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen, dass wir einfach viel zu spät ins Bett gehen. Das macht dann das Problem am nächsten Morgen. Und bei den Älteren haben wir dann schon gesagt, dass sich der Rhythmus automatisch um 1-2 Stunden nach hinten verschiebt. Sie werden morgens, wenn sie um 8 Uhr in die Schule müssen, gerade die Jugendlichen in den älteren Klassen, sie werden dort nicht aufnahmefähig sein und sicherlich auch schlechtere Leistungen bringen. Im Übrigen darf ich noch mal kurz erwähnen, die Corona-Zeit jetzt, gerade auch Homeoffice und so weiter, hat eigentlich, das war wie eine Art Modellversuch schon, weil statistisch tatsächlich später ins Bett, aber auch später aufgestanden wird. Die Kinder und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen haben etwas an Schlafzeit gewonnen. Der Schlafrhythmus hat sich etwas verschoben. So wie wir es eigentlich wollen. Man müsste das jetzt eigentlich nur beibehalten, wenn es ginge. Da hätten wir schon viel erreicht.
Was kann eigentlich, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen despektierlich, aber was kann eigentlich das Europäische Parlament für guten Schlaf der Bürgerinnen und Bürger tun? Also wir haben jetzt natürlich sehr stark über solche Zeiten gesprochen, aber es gibt ja eine ganze Reihe von Dingen, vom Verbraucherschutz angefangen, die sozusagen angegangen werden können, vom Arbeitsschutz angefangen bis hin zu der Frage, wie gestalten wir Rahmenbedingungen für die Freizeit?
Also wir hatten letztens bei uns im Petitionsausschuss eine Petition zum Beispiel zur Lichtverschmutzung und man kann natürlich sagen, man schaut, wie man Standards so setzt, dass in Städten so wenig Lichtverschmutzung wie möglich irgendwie herrscht und natürlich auch über Energiesparen und so weiter bestimmte Ziele erreicht werden. Sie haben den Arbeitsschutz angesprochen. Also das ist wirklich einer der großen Erfolge auch der Europäischen Union, dass wirklich seit 20, 30 Jahren die Europäische Union Vorreiterin ist, dass wirklich in allen Mitgliedstaaten hohe Arbeitsschutzstandards gelten und natürlich da über die Arbeitszeit oder sonst was auch sichergestellt ist, dass die Menschen, weiß ich nicht, auch im Schichtdienst oder so bestimmte Standards erfüllen müssen oder die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Genau, aber ich glaube, man muss immer wieder auch gucken. Wir haben in der Europäischen Union immer auch wieder mit dem Vorwurf zu kämpfen, dass wir überregulieren. Also beispielsweise, ich arbeite gerade ganz viel zu Kreislaufwirtschaft und die Idee ist, dass man sagt, ja okay, wir wollen weniger Ressourcenverbrauch, deswegen müssen Produkte eigentlich, zum Beispiel Handys, so gestaltet sein, dass die Batterien nicht verklebt sind, sondern dass man sie rausnehmen kann, dass sie länger halten und dann kommen schon wieder die Ersten und sagen, nee, also die Europäische Union darf doch jetzt nicht wieder alles regeln. Das heißt, wir müssen immer auch so ein bisschen sensibel gucken, wo macht es wirklich Sinn, dass wir europaweit regeln und wo macht es eben keinen Sinn. Und ich glaube, wir können jetzt nicht per se regeln auf europäischer Ebene, dass die Leute länger schlafen sollen. Aber jetzt ganz platt gesagt. Aber man kann natürlich an ein paar Schrauben drehen, die ich auch genannt habe.
Früher gab es eine Sperrstunde. Das war ein Signal. Heute gibt es Supermärkte, die rund um die Uhr offen haben. Das ist natürlich auch etwas, was ich selber in der Hand habe. Das wäre natürlich dann auch ein Thema, was in den Schulen auch behandelt werden könnte, behandelt werden müsste. Also nicht nur die Frage, jetzt kommen eben alle eine oder zwei Stunden später, sondern was macht das mit euch und Ähnliches?
Ich hatte ja eben ausgeführt, dass wir abseits des Antrages ja noch in der Wartestellung sind. Aber es ist ja schon ein Erfolg, dass wir hier gemeinsam sitzen und darüber sprechen. Und ein späterer Schulbeginn kann natürlich nicht alle Probleme, die rund um den Schlaf bestehen, heilen und kompensieren. Und was Herr Fietze auch ausgeführt hat, wir schlafen generell zu wenig. Und die, sage ich mal, die sozialen Medien, Netflix etc., führen bei den Jugendlichen zu entsprechenden weiteren Defiziten. Man kann sich durchaus auch vorstellen, dass in diesem Modellprojekt abseits eines späteren Schulbeginns auch grundsätzlich über guten und gesunden Schlaf in den Schulen gesprochen wird und vor allem nicht nur mit den Kindern und Jugendlichen, sondern auch mit den Erziehungsberechtigten, weil die ja bis zu einem gewissen Lebensalter schon mitbestimmen, wann ist es Zeit für das Kind ins Bett zu gehen. Bei einem 17-Jährigen macht es wenig Sinn, ihn um 20 Uhr ins Bett zu schicken, wenn gleichzeitig seine biologische Uhr vor 23 Uhr nicht sagt, ich bin müde.
Und all die Freunde, die auf WhatsApp dann erst anfangen, mit ihm zu kommunizieren. Ist ja doof, wenn man diese ganzen Sachen dann in gewisser Weise versäumt. Nun ist das ein Antrag gewesen in Friedrichshain-Kreuzberg. Was wissen Sie über andere Bezirke, was wissen Sie über andere Kommunen? Ist das etwas, was allgemein diskutiert wird? Oder sind Sie da Vorreiter?
Friedrichshain-Kreuzberg? Nein, Friedrichshain-Kreuzberg nimmt oft für sich in Anspruch, Vorreiter in vielen Dingen zu sein. Hier ist es aber definitiv nicht. Es gibt einen Schulversuch in Nürnberg. Darüber ist mir auch weiter nicht so viel bekannt. Aber zum Beispiel ein Gymnasium in der Nähe von Aachen hat auch den deutschen Schulpreis schon bekommen, weil sie sich tatsächlich auf den Weg gemacht haben und einen späteren Schulbeginn eingeführt haben. Aber in der Breite muss man schon feststellen, dass diese Leuchtturmprojekte doch sehr, sehr vereinzelt sind oder ich habe nicht richtig nachrecherchiert.
Anna Cavazzini, wie ist das denn eigentlich? Sie haben gesagt, bevor Sie 2019 ins Europäische Parlament gekommen sind, da gab es bereits die Entscheidung dieses Parlamentes und jetzt liegt das quasi beim Europäischen Rat, bei den 27 Staats- und Regierungschefs. Welche Druckmittel hat denn das Parlament, um zu sagen, hier, es gibt einschließlich des früheren Kommissionspräsidenten klare Aussagen dazu, die Bevölkerung wartet auf eine Entscheidung, es gibt aber keine. Welche Druckmittel haben Sie?
Einerseits haben wir das Druckmittel Öffentlichkeitsarbeit. Also das haben Sie auch am Anfang erwähnt, dass immer, wenn die Zeitumstellung passiert, gibt es Presseanfragen, wie jetzt auch diese Diskussion. Und dann berichten die Medien nochmal darüber und berichten auch darüber, dass es halt eben hängt, dass es an den Mitgliedstaaten liegt, dass es im Rat blockiert ist. Und das gibt natürlich nochmal so ein bisschen Druck. Es gibt die Möglichkeit und das nutzen auch wir als Abgeordnete sehr häufig, dass man sozusagen Briefe schreibt und nochmal auch so versucht, Druck zu machen auf die verschiedenen Mitgliedstaaten, die im Rat blockieren. Man könnte, das haben wir bisher aber noch nicht getan, man könnte das Thema auch nochmal im Plenum aufsetzen und halt einfach sagen, ja, wir als Europäisches Parlament haben zwar schon darüber abgestimmt, über das Gesetz, aber sagen jetzt politisch nochmal, hey, liebe Mitgliedstaaten, warum bewegt ihr euch nicht? Wir diskutieren das jetzt nochmal im Plenum. Also das sind die Möglichkeiten, die ich gerade so sehe. Ich weiß, dass viele einzelne Abgeordnete auch ab und zu mal versuchen, irgendwelche neuen Kompromissvorschläge reinzubringen. Gerade hat zum Beispiel eine sozialdemokratische Abgeordnete, eine Kollegin von mir aus Rumänien, den Vorschlag eingebracht, den ich persönlich nicht sinnvoll finde. Aber es ist immerhin ein Versuch, jetzt wieder so ein bisschen Schwung in die Debatte zu bekommen, dass man sagt, alle stellen nur eine halbe Stunde um. Also dass sich die Leute nicht oder die Staaten nicht auf Winterzeit oder Sommerzeit einigen müssen, sondern einfach sich einigen, ja, wir alle stellen eine halbe Stunde um. Ich glaube nicht, dass das fliegt, aber das zeigt einfach, dass es so ein paar einzelne Abgeordnete gibt, die schon immer wieder versuchen, das Thema zu pushen und neue Ideen irgendwie auf den Weg zu bringen.
Die Niederlande hatte, glaube ich, mal so eine ganz krumme Zeit früher, also da, weil man sich genau geguckt hat, wo stehen wir eigentlich zwischen dem 1. und dem 15. Breitengrad. Und das war aber noch zu einer Zeit, wo man an jedem Bahnhof sehen konnte, das ist die hiesige Zeit und das ist die Zeit, die aus Berlin vorgegeben wird. Ingo Fietze, was raten Sie den politisch Verantwortlichen, sowohl im Europaparlament als auch in der Bezirksverordnetenversammlung, um das Thema Zeit, das Thema Schlaf stärker nach vorne zu bringen?
Naja, das passt ganz gut, dass ich jetzt gerade der Dritte in der Runde bin, weil fangen wir hinten an, der Europaabgeordnete oder letztendlich jeder weiß ja über den Schlaf so gut wie nichts im Vergleich zu Ernährung und Fitness. Ja? Und das fängt in der Schule an. Ja? Jedes Kind weiß doch heute, wie man sich ernährt. Und jedes Kind weiß, dass man sich fit halten soll. Aber kein Kind weiß, was kann man alles für Fehler machen gegenüber seinem Schlaf. Also tatsächlich gehört Schlaf in die Bildung. Es gehört in die Schule als Teil des Biologieunterrichts oder was auch immer. Und wenn wir das mal erreicht haben, dann werden wir auch ein ganz anderes Standing haben. Und das wird auch helfen. Also letztendlich, ich weiß nicht, ob Deutschland Vorreiter ist, aber seit anderthalb Jahren gibt es ein Präventionsgesetz in Deutschland, ist jetzt auch der Schlaf vertreten. War er vorher gar nicht. Ja? Also dieses Denken, wie kann ich überhaupt verhindern, zum Beispiel durch ständig Zeit hin und her stellen, dass Leute in einen schlechten Schlaf kommen. Das ist Prävention. Und Prävention fängt in der Schule an. Also das ist sowieso ein Anliegen von mir, dass ich mich hauptsächlich um Schlafstörungen kümmere. Ein wesentlicher Weg, Schlafstörungen zu verhindern, und die nehmen weltweit zu, ist, dass ich präventiv tätig werde. Ja? Dass ich schon in der Schule anfange, den Kindern beizubringen, was sie falsch machen können gegenüber ihrem Schlaf. Und dann sind wir wieder bei Licht, da sind wir bei den sozialen Medien, über die wir schon gesprochen haben.
Auch über die Frage, wann esse ich was?
Wann esse ich was und was hat Essen mit Schlaf zu tun? Das ist, verstehen Sie, also man kann mit falscher Ernährung nicht nur seine Gesundheit oder Magen-Darm verderben, sondern auch den Schlaf-Wach-Rhythmus, ganz klar.
Frank Vollmatt, wann rechnen Sie denn damit, dass es wieder mit dieser Initiative losgeht? Wann rechnen Sie damit, dass es in Friedrichshain-Kreuzberg irgendwelche Entwicklungen gibt, auf die sich dann auch die einzelnen Schulen berufen können, wenn sie sich entscheiden, nicht um 8, sondern erst um 9 die Schule beginnen zu lassen?
Ich wäre froh, wenn ich Ihnen einen konkreten Zeitrahmen nennen könnte, weil dann könnte ich auch voraussagen, wann die Pandemie vorbei ist. Aber das ist leider nicht möglich. Also ich sage, wir sollten beginnen, wenn die Rahmenbedingungen so stabil sind, dass die Offenheit aller Beteiligten da ist, um diesen Modellversuch anzugehen.
Bis dahin werden wir noch ein paar Mal im Frühjahr und im Herbst die Uhren umstellen und uns über die Zeitumstellung auseinandersetzen müssen. Und dann können wir die Themen, die wir heute angesprochen haben, auch weiter vertiefen. Bis dahin müssen wir lernen, im April auch abends hell, im November nur noch am Morgen. Das war das Forum Wer hat an der Uhr gedreht, vermutlich noch häufiger wird es ein Thema sein. Danke, sage ich Anna Cavazzini, Bündnis 90 Die Grünen, im Europäischen Parlament die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Professor Dr. Med Ingo Fietze, Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums der Charité Berlin, und Frank Vollmatt, Mitglied der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.